HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Schönen guten Abend.
Südafrika hat unser Leben bereichert. Atemberaubende Landschaften, freundliche, entgegenkommende Menschen. Wir fühlen uns einfach wohl hier.
Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal.
Wir leben in einem einzigen Raum. Ich, meine beiden Kinder und mein Mann.
Am Ende des Tages werden wir nicht an Covid-19 sterben, sondern am Hunger.
Siva packt Gemüse für 150 Familien. Durch Covid-19 haben viele Bewohner ihr Einkommen verloren und sind jetzt auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen.
Ich musste sie bitten, zu Hause zu bleiben. Aber natürlich haben sie finanzielle Verpflichtungen. Deshalb ist es wichtig, sie weiter zu bezahlen.
Armenspeisung statt Drogenhandel. Das ist in diesen Tagen häufig anzutreffen in Kapstads Problemviertel.
Ich sehe Covid als einen getarnten Segen. Es hat Leute aus allen Schichten enger zusammengebracht.
Das Schöne an diesem Viertel ist, dass alle möglichen Leute hier wohnen. Egal, ob die Wurzeln indisch, muslimisch, chinesisch, deutsch oder französisch sind. Die Menschen leben hier in totaler Harmonie zusammen.
Heute fliegen wir in unserer Weltreise fast bis ans andere Ende der Welt und das ohne jede Zeitverschiebung. Damit dürfte klar sein, wir schauen uns heute in Südafrika um. 10 Jahre ist es jetzt schon her, dass das Land zuletzt im Fokus der Weltöffentlichkeit stand. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft zeigte sich die junge Demokratie von ihrer sympathischen Seite. Wir lernten damals zum Beispiel diese Vuvuzelas kennen, diese höllenlauten Tröten, die für ordentlich Stimmung in den Stadien sorgten. Dabei ist doch eigentlich Rugby der National Sport. Im November hat Südafrika die Rugby-Weltmeisterschaft gewonnen und darauf ist man besonders stolz. Und unsere Korrespondentin vor Ort sagt, das Wir-Gefühl in Südafrika wurde dadurch wieder einmal gestärkt. Davon wird uns Jana Gent heute ausführlich berichten. Schönen guten Abend nach Johannesburg.
Schönen guten Abend nach Deutschland, rauf in den Norden.
Und bei Ihnen ist es jetzt auch 18.06 Uhr. Hatten Sie eine arbeitsreiche Woche als Korrespondentin oder war es recht ruhig?
Nein, ich hatte tatsächlich eine ganze Menge zu tun, war eine Woche nach meinem Urlaub, den ich zu Hause verbringen musste, weil wir ja eben hier in der Ausgangssperre sind, habe viele, viele Berichte gemacht aus vielen verschiedenen Ländern, für die ich ja zuständig bin, aber ich kann nicht meckern, das mache ich ja auch gern.
Sie sind auf der anderen Seite der Weltkugel, bei Ihnen ist also Winter. Wie sieht der Winter in Johannesburg aus? Wird es richtig kalt?
Ja, es wird absolut richtig kalt. Also die Uhrzeit ist absolut dieselbe, das stimmt schon, was Sie gerade gesagt haben. Aber wenn ich rausgucke, ist es stockfinstere Nacht. Und da gibt es jetzt auch nicht viel Strom im Moment. Es gibt Loadshedding, das heißt geplante Stromabschaltungen finden hier statt. Ich schaue ins Dunkel, wenn ich hier aus dem Fenster gucke. Und es ist kalt. Also ich sitze hier wirklich im Wollpulli, ich habe einen Schal um und ich habe so eine Strickmütze auf. Ja, es ist hier wirklich kalt. Ich habe zwar eine Heizung hier im Büro, in dem ich bin, aber die ist mega laut. Und deshalb habe ich die einfach, weil wir jetzt im Radio miteinander reden, doch ausgestellt.
Sie müssen jetzt für mich frieren. Ich sitze im T-Shirt hier, das tut mir leid.
Nein, das muss Ihnen nicht leid tun. Das ist halt so Nord- und Südhalbkugel, das weiß man ja. Und ich wusste das auch vorher, als ich hierher zog. Das Verrückte ist halt, dass wir hier halt wirklich auch Minusgrade haben. Also es gibt hier wirklich auch zweistellige Minusgrade. Minus 10, minus 11 Grad. Es gibt dann nur in den höheren Lagen, auf den Hochebenen oder in den Bergen gibt es auch Schnee. Aber es ist einfach brechend kalt, weil die Häuser auch nicht isoliert sind und man friert wirklich enorm.
Das heißt, Sie arbeiten in Afrika, aber Sie können Skifahren.
Ich kann Skifahren an zwei Orten hier. Also es gibt in Lesotho, das ist ein Binnenland hier in Südafrika, gibt es Afriski, das ist tatsächlich eine rote Piste, die da existiert. Und es gibt Tiffendal, da muss man ganz in den Süden der Drakensberge fahren. Das ist von Johannesburg aus 10 Stunden Autofahrt und auch wirklich über ziemlich krasse Passstraßen, die man da fahren muss. Das ist wirklich immer so ein kleiner Abenteuertrip, wenn man da hin will. Aber auch die haben eine lange Piste und da kann man wirklich ein richtiges Skigefühl haben, auch wenn natürlich die Vielfalt beileibe nicht so ist wie in den Alpen.
Sie arbeiten jetzt 2 Jahren als ARD-Radiofrau für uns in Südafrika, aber das Land kennen Sie viel länger. Sie sind 20 Jahre schon mit Südafrika verbunden. Was haben Sie da alles gemacht?
Ich habe damals an der Universität Kapstadt studiert, also ich habe 2000 da meinen Abschluss gemacht und war seitdem immer mal wieder in Südafrika für verschiedene Recherchen, für verschiedene Geschichten, aber auch mal um Urlaub zu machen, war auch in anderen Ländern des südlichen Afrikas dann unterwegs. 2010 durfte ich dann zur Fußball-Weltmeisterschaft hier sein für 8 Monate und durfte als Sonderkorrespondentin ganz viele Geschichten rund um den Fußball und hinter dem Land und alles Mögliche erzählen. Also das war schon ein Traum, aber jetzt bin ich seit 2 Jahren hauptamtlich Korrespondentin hier im südlichen Afrika.
Also irgendwas zieht Sie immer wieder dorthin. Was fasziniert Sie so sehr an Südafrika?
Es ist tatsächlich diese unglaubliche Mischung, die es in diesem Land gibt und die ich in dieser Vielfalt auch kaum woanders auf diesem Globus, und ich bin viel gereist, erfahren habe. Es ist wirklich diese Vielfalt von verschiedenen Ethnien, von Kulturen, von Geschichte. Es ist aber auch diese innere Zerrissenheit der Nationen, die es teilweise noch gibt und wo man sich dann wirklich über große Ereignisse wie das, was Sie eingangs gesagt haben, die Rugby-WM, freut, weil das die Menschen wieder zusammenbringt, weil es aber auch diese unglaubliche Lebensfreude ist. Also nicht nur die landschaftliche Schönheit, die es hier natürlich ohne Zweifel gibt, und auch das gute Lebensgefühl und die Qualität von Essen, die man hier auch genießen kann. Es sind die Menschen, die es für mich ausmachen. Die Menschen, die wirklich voller Energie stecken und die einfach immer bis zu den Ohren lächeln, die ein gutes Gemüt haben, die Lust haben, den Tag zu genießen und das Leben zu genießen, auch wenn sie wenig haben, und die damit wirklich, wirklich anstecken.
Die Menschen sind also das Faszinierende. Und damit sind wir schon bei Ihrer ersten Reportage für diese Sendung. Sie haben eine junge Frau kennengelernt, die aus einem Township kommt, also einem armen Viertel, aber sie träumt davon, ganz nach oben zu kommen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Chapang Ralehoko schaut mit leuchtenden Augen an den Himmel. Dort fliegt die Cessna, in die sie selbst später einsteigen wird. Sie trägt die Uniform ihrer Flugschule, hat lange geflochtene Zöpfe und einen Traum. Sie möchte Pilotin werden.
I think it's the best office view in the world.
Einen besseren Blick aus dem Bürofenster gibt es auf der ganzen Welt nicht. Es gibt nichts, was so gut ist wie das Gefühl im Cockpit. Du hast die Kontrolle über alles, also meistens. Es ist einfach wunderschön.
It's just beautiful.
Den Traum hat Chapang seit fast 20 Jahren, seit sie 4 Jahre alt war. Flugzeuge flogen über ihr Township in der Nähe von Pretoria. Sie lebte bei der Tante, die sie bis heute als Mutter bezeichnet. Und das, was es ganz sicher nicht gab, war Geld. Fliegen ist aber eine kostspielige Angelegenheit. Und weil sie gern backt, hatte Chapang eine Idee.
I decided to not sit back and relax.
Ich habe beschlossen, mich nicht in mein Schicksal zu ergeben. Ich wollte dranbleiben. Da habe ich angefangen, in großem Stil Kekse zu backen. Meine Mutter ist eine Küchenfee. Ich habe alles von ihr gelernt. Als ich ihr erzählte, dass ich backen wolle, die Kekse verkaufen und sehen, was passiert, da stand sie 100% hinter mir. Ich würde einfach alles für das Fliegen tun.
I had to do it for flying. Anything for flying.
Oft musste sie um 3 Uhr aufstehen, um Kekse zu backen. Denn wer einen ganzen Eimer voller Kekse kauft, der unterstützt damit Chapangs Flugausbildung. Die 23-Jährige ist drauf und dran, ihre Privatpilotenlizenz zu machen. In gut 2 Jahren, denkt sie, hat sie dann ihre kommerzielle Lizenz, und danach wird sie Flugstunden ansammeln mit dem Ziel, Berufspilotin. Der große Traum von jedem ist doch, einen Airbus oder eine Boeing zu fliegen. Ich selbst würde gern für eine große Fluggesellschaft arbeiten, am liebsten eine europäische, und den Airbus 737 und 747 fliegen. Johannesburg-Frankfurt mit Pilotin Chapang Ralehoko im Cockpit klingt gar nicht mal mehr so, als würde sie nach den Sternen greifen. Im Grunde, sagt sie, ist es der ganz logische Weg, den sie eingeschlagen hat. Sie hätte nicht gewusst, wohin das führen würde, meint sie. Der Plan war, Kekse zu backen. Sie werde schon sehen, was das bringt.
I didn't know where it was going. I just knew we had a plan and it was biscuits and we'll see where it ends up.
Seit fast einem Jahr hat Chapang jetzt Flugunterricht. Dank ihrer Kekse und ihres Willens. Wenn ihr Plan aufgeht, dann könnte die Südafrikanerin eine von ganz wenigen Pilotinnen werden. Weltweit, schätzt die Internationale Gesellschaft für Flugpilotinnen, sitzen nur 5% Frauen im Cockpit, und Flugkapitäninnen sind gerade mal 1,4%. Dabei klingt Chapang rundum selbstbewusst. Ich glaube, Männer und Frauen sind da gleich. Wir sind doch alles Menschen. Ich kann das absolut auch. Kein Zweifel, für Chapang wird kein Märchen wahr, sondern sie gibt alles für ihren Traum. Als Pilotin, scherzt sie noch, könnte sie später ja mal Kekse an ihre Passagiere verteilen. Und dann steigt sie mit ihrem Fluglehrer in die Cessna und fährt zur Startbahn.
Was für eine ansteckende Zuversicht. Ist das jetzt eine typische Geschichte für viele Menschen in Südafrika? Jana Gent in Johannesburg, was sagt das aus über das Temperament der Leute dort?
Also es ist tatsächlich eine ungewöhnliche Geschichte, das muss man schon sagen. Es sind immer so einzelne Charaktere, die das dann doch mal rumreißen. Ich glaube, das war im Laufe der Menschheitsgeschichte schon immer so, und das ist jetzt auch bei Chapang so. Das ist wirklich eine ganz bemerkenswerte junge Frau, die ist Mitte 20 und die strahlt übers ganze Gesicht, wenn sie da von ihren Flugzeugen redet. Die backt jetzt auch mitten im Lockdown in der Ausgangssperre in Südafrika immer weiter und vertreibt da ihre wirklich kistenweisen Kekse. Das funktioniert auch weiter mit Lieferungen, so wirklich, wirklich bemerkenswert. Sie ist aber wirklich dann eine erzählenswerte Geschichte und deshalb habe ich sie auch getroffen, um diese Geschichte zu erzählen, weil es wirklich nichts Alltägliches ist. Also die Lebensrealitäten von Menschen, die im Township leben und wirklich ganz, ganz wenig oder auch gar nichts haben, die unterscheiden sich wirklich extrem von denjenigen, die in großen Anwesen leben und alles haben und alles kaufen können, was sie möchten.
Denn Südafrika ist ein sogenanntes Schwellenland, also es gibt viel Armut, aber eben auch eine hochentwickelte Industrie, beides nebeneinander. Wie oft kommt es vor, dass es jemand aus einem Township schafft, einen qualifizierten, gut bezahlten Job zu kriegen?
Also es gibt da keine prozentualen Studien und man kann das auch wirklich in Zahlen oder Prozentsätzen überhaupt nicht sagen, aber es ist nicht oft. Es gibt diese einzelnen Geschichten, da schaffen es Jungs aus dem Township, hier zum Beispiel ein großes Autohaus in der Innenstadt von Johannesburg zu eröffnen, und das haben sie gemacht, weil die auch den Ehrgeiz hatten, ihre Schule wirklich richtig zu Ende zu bringen, gute Noten zu schreiben und auch zu studieren, damit sie sich mit der Betriebswirtschaft auskennen. Also das sind wirklich so Einzelne, die dann irgendwie auch die Familie in der Hinterhand haben, die sie stützt, die das Ganze dann mittragen, denn jeder, der ausschert aus einem Township und den Traum verwirklicht und dem verfolgt, wirklich mal was anderes zu erreichen, der fällt ja für mehrere Jahre aus, um auch Geld zu verdienen, ne? Weil eine Ausbildung nun mal auch Geld kostet. Und die Leute in den Townships brauchen wirklich jeden einzelnen Menschen, um die Familie zu ernähren.
Grundlage ist natürlich ein gutes Bildungssystem. Wie sind die Schulen in den Townships? Kann man da anständig lernen?
Also es gibt riesengroße Unterschiede in Südafrika und das betrifft nicht nur die Schulen. Das Bildungssystem ist meines Erachtens der große Knackpunkt für dieses Land. Und da entscheidet sich dann auch, ob es irgendwann mal den Sprung wirklich an die Weltspitze und auf dieselbe Ebene wie andere Länder einnehmen, auch schafft, weil es große Unterschiede gibt. In den Townships sind die Schulen beileibe nicht so wie Privatschulen, auf die dann die wohlhabenderen Menschen ihre Kinder schicken und hohe Gebühren dafür zahlen. Also da sitzen dann auch 80 Kinder in der Klasse und die haben keine Fenster in den Räumen, oder wenn, dann sind die halt offen und die ganze Zeit weht der Wind rein, die Kälte kommt rein, der Staub kommt rein. Also da teilen sich viele, viele Kinder eine einzelne Bank, und das ist eine ganz andere Wirklichkeit als in den Privatschulen, in denen die Kinder im Zweifel sogar noch besser ausgestattet sind und besser lernen können als in einer deutschen öffentlichen Schule.
Die Abschaffung der Apartheid ist jetzt genau 30 Jahre her. Eine ganze Generation ist nachgewachsen. Wie unterscheidet sich die junge Generation von ihren Eltern, die noch mit der Rassentrennung aufgewachsen ist?
Oh, das ist ziemlich eklatant, würde ich sagen. Das ist eine komplett andere Welt. Es gibt zwar welche, die von ihren Eltern geprägt wurden und die dann auch dieselbe Problematiken haben und auch ähnliche Ideen vertreten und auch immer noch so, ja, dem Befreiungskampf quasi nachstreben. Aber die meisten, die haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Ich habe gerade zum 30. Jahrestag der Freilassung von Nelson Mandela, das war im Februar noch, also vor der ganzen Corona-Krise hier in Südafrika, mit vielen 30-jährigen Menschen geredet. Und zwar voll unterschiedlicher Couleur, weiße, Schwarze, die indischen Abstammungen quasi, die Coloreds nennt man sie hier. Und die reden teilweise wirklich so, dass sie sagen, warum sollen wir immer zurückschauen? Der Freiheitskampf ist längst vorbei. Schauen wir doch mal in die Zukunft Südafrikas. Und die blicken wirklich ganz anders auf das Land, auf die Probleme. Die sehen, was jetzt angepackt werden muss und wo die Knackpunkte in dieser Republik sind.
Wie leben Sie denn in Johannesburg? Also sind das von den Vierteln immer noch sehr gemischte, sehr, sehr getrennte Viertel? Oder wie ist die Situation, in der Sie wohnen?
Es gibt hier so verschiedene Vororte in Johannesburg und ich wohne in einem ziemlich grünen und sehr schönen und ruhigen Vorort. Da sind freistehende Einfamilienhäuser, und also ich habe auch so ein kleines Haus, und da gehört ein Garten dazu. Um das Haus herum ist eine Mauer und da ist auch ein Elektrozaun drauf, und ich habe Bewegungsmelder, die ich einschalte und aktiviere, bevor ich abends schlafen gehe. Das hat man da tatsächlich, und jedes Haus, das nebenan ist, hat das quasi auch. Also so ist die Nachbarschaft, aber sie ist total durchmischt. Also man hat dort wirklich auch Menschen aller Hautfarben. Man hat auch alle Altersgruppen. Aber Fakt ist, weil die Mieten in dem Stadtviertel, in dem ich wohne, relativ hoch sind, wohnen dort auch nur Leute, die sich's leisten können. Also da wohnen keine armen Südafrikaner.
Bewegungsmelder, Sicherheit. Also ist es gefährlich da abends?
Also sagen wir so, jetzt während des Lockdowns nicht, weil keiner raus darf. Okay. Aber generell heißt es schon, man muss Regeln beachten in Johannesburg. Ich finde, Johannesburg ist gar nicht so schlimm, wie der Ruf eigentlich ist. Also mir ist hier noch nie was passiert. Und ich bewege mich auch tagsüber ganz normal in der Innenstadt von Johannesburg. Ich wurde noch nie bedroht. Aber natürlich muss man auch hier Sicherheitsvorkehrungen beachten. Und man läuft hier nicht mit der dicken, teuren Armbanduhr am Arm rum. Und man telefoniert nicht mit dem Telefon auf offener Straße, sondern man macht das immer im Restaurant oder im Zuhause, also weil dann schon auch mal das Telefon sonst einfach aus der Hand geklaut wird und die Leute sind im Zweifel immer schneller als man selbst. Also man hört viele Fälle davon, aber mir ist das noch nicht passiert und ich finde tatsächlich, Südafrika ist einfach besser, also auch Johannesburg speziell ist besser als sein Ruf.
Und Sie können auch in Kneipen gehen, wenn die Kneipen nicht geschlossen werden wegen der Pandemie.
Ja, also wenn ich jetzt mal an die Zeit vor dem Lockdown denke und als das Leben noch normal war, ja, das kann man natürlich machen. Und da gibt es auch viele gute, es gibt sehr edle und gute Restaurants, es gibt wunderschöne, gemütliche Kneipen, es gibt auch nette Cafés, es gibt Straßencafés und Straßenstände und das kann man wirklich alles nutzen und auch bedenkenlos. Also ich hatte da nie ein Problem, mich da irgendwie reinzusetzen und ich habe mich auch nie komisch gefühlt. Also es ist schon so, in manchen Vierteln, man hat dann so einen anderen Blick, also man ist ein bisschen, man fährt die Antennen einfach anders aus, als man das in einer deutschen Stadt machen würde. Man hat schon immer im Blick, wer einen umgibt und was da für Menschen rumstehen. Und manchmal sieht man dann so vielleicht ein paar zwielichtig aussehende Gestalten und dann geht man halt von dannen. Und ich glaube, mit so ein bisschen normalem Bauchgefühl heraus, da kann man auch schwierige Situationen, kann man umgehen.
Jana Gent, wir reden gleich weiter. Jetzt hören wir eine Kurzgeschichte aus Johannesburg. Umgangssprachlich sagt man auch ganz gerne Njoboke. Hier ein Ausschnitt aus der Geschichte Zauberei von Chris van Wyk.
Große Zauberschau. Wann? Dienstag, den 2. Februar. Ort: Aula. Eintritt: 20 Cent. Zugunsten: Seaside Fund. Kommt alle. Jedes Jahr im Sommer organisierte der Seaside Fund für 100 Kinder aus Joburg einen Schüleraustausch mit Durban, der auf ein ganzes Trimester angelegt war, 3 Monate. Es war gar nicht so einfach, sich für solch eine kostenlose Zugreise zu einer Schule an einem 650 Kilometer entfernten Strand namens Transhaven zu qualifizieren. Wer da mit wollte, musste folgende Anforderungen erfüllen. Er musste halb verhungert sein, selbst im Winter ohne Schuhe in die Schule kommen, er durfte niemals ein Pausenbrot dabei haben und er musste farbiger sein. Die meisten, ich selbst eingeschlossen, konnten gerade mal einem, bestenfalls zweien der Kriterien entsprechen. In dem Jahr, als wir die 2. Klasse besuchten, wurde Kendrick Apollis ausgewählt. Er erfüllte alle Bedingungen. Außerdem hatte er nie ein Schnieftuch. Er durchlief die 2. Klasse schon zum 3. Mal. Seine Mutter war von einem Bus angefahren worden und konnte nicht arbeiten, das nur für den Fall, dass auf dem Formular noch Platz war. Als ich ein bisschen größer war, fragte ich mich, wohin wohl die armen Kinder reisten, die an der Küste wohnten, in der Zeit, wenn die armen Kinder aus Joburg an der Küste waren. Noch später dann überlegte ich, wie ein solches Schultrimester den armen Kindern überhaupt helfen sollte. Die Alten sagen immer, ein Bad in der See nimmt das Unglück vom Zeh. Doch nach 3 Monaten am Meer kamen die Jungen und Mädchen in unsere Schule zurück und nichts hatte sich für sie geändert. Barfuß, mit triefenden Nasen rannten sie umher und bettelten in der Mittagspause bei den Begüterten um ein Sandwich.
Also Sozialprogramme gibt es durchaus, aber wem nutzen sie wirklich und was ändern sie in diesem Land? Diese Geschichte stammt aus dem Buch Jiso Jiso Stories aus einem neuen Südafrika, herausgegeben von Manfred Leumeier. Wir hören gleich, wie es weitergeht. Jetzt kümmern wir uns um die Hochkultur. Ludwig van Beethoven. Seinen 250. Geburtstag in diesem Jahr begeht man nicht nur in seiner Geburtsstadt in Bonn, sondern tatsächlich auch in Johannesburg.
Der Konzertsaal ist fast ausverkauft, weil Beethovens Trippelkonzert in C-Dur gespielt wird. Das Philharmonische Orchester Johannesburg hat sich für etwas unbekanntere Stücke entschieden, wie Polina Bodukova sagt. Wir wollen Stücke spielen, die man nicht oft hört. Beethoven ist so beliebt und so bekannt, da ist man doch gewohnt, seine Klavierkonzerte und Ouvertüren zu hören oder die 9. Sinfonie. Wir wollten ein bisschen Abwechslung bieten und dem Publikum den etwas unbekannteren Beethoven zeigen. Das Publikum in Johannesburg dürstet nach solchen Konzerten. Schließlich gibt es in Südafrika insgesamt nur 5 Sinfonieorchester. Und der ganze Kontinent hat nur ein einziges Opernhaus. Da wird gebannt gelauscht, wenn Violine, Cello und Flügel mit dem Orchester spielen. Bei den Musikliebhabern kommt das an. Natürlich liebe ich die Musik. Wie die 3 Instrumente miteinander kommuniziert haben, das war großartig. Das muss man einfach hören. Ich liebe die Musik von Beethoven. 250 Jahre nach seiner Geburt ist das etwas Besonderes. Ich liebe die Musikalität und die Harmonien. Ich genieße das und möchte mehr darüber erfahren. Der Cellist an diesem Abend, Aristide Plessis, kommt aus Durban. Er ist Profi. Und Beethoven, sagt er selbst, berühre ihn. Als ich ein Kind war, lief diese Musik bei uns zu Hause. Ich wusste nur, diese Musik sei Mozart und jene Beethoven. Ich hielt das für einen Musikstil und habe erst später gelernt, dass Beethoven ein Mensch war. Er setzt einfach jede Art von Akzent ein. Aus dem Nichts kommt ein plötzliches Forte. Er hat sich den Weg aus der Klassik gewissermaßen freigetönt.
Forte, out of nowhere. So was Fort Sandy, where it's very Beethoven basically bashed his way out of the classical period.
Gespielt wird vom Philharmonischen Orchester Johannesburg auch eine Beethoven-Ouvertüre, aber mal nicht Fidelio. Stattdessen wird die erste Version von Leonore gespielt. Der Dirigent ist kein Südafrikaner. Arientin kommt aus den Niederlanden. Auch er hat großen Spaß, wenn er in Südafrika Beethoven dirigiert.
Beethoven ist der größte und erste große Sinfoniker, der es gibt. Und das ist das Schöne daran, dass man Musik überall machen kann. Und die Leute, die hier im Orchester spielen, sind genauso gebildet wie wir in Europa.
Sinfonieorchester und Klassik gehören auch in Südafrika zusammen. Und deshalb haben die Johannesburger Sinfoniker das ganze Jahr lang immer wieder Ludwig van Beethoven im Programm, sagt Polina Burukova. Es ist doch das große Jubiläum, das 250. Jahr nach seiner Geburt. Viele Orchester auf der ganzen Welt feiern das und wir eben auch. Das ganze Jahr noch wird unser Publikum Konzerte, Sinfonien und Ouvertüren von Beethoven hören.
Symphonies and concertos and overtures by Beethoven.
Das ist ein Aha-Erlebnis für so manchen im Publikum. Ganz sicher für einen Teenager, der in Soweto lebt, auf eine ganz normale Schule geht und sonst eigentlich nur Afropop hört.
It's pretty amazing. I really enjoyed it.
Das ist mächtig und ich habe das wirklich genossen. Ich höre hier zum ersten Mal überhaupt sinfonische Musik. Das bringt mich dazu, auch mal etwas ganz anderes zu hören als das, was ich kenne. Das war einfach wunderschön. Und ganz ehrlich, mich hat es berührt. Ein Vierteljahrtausend nach seiner Geburt geht Beethoven offensichtlich auch so manchem Südafrikaner ans Herz. Die kraftvollen Kompositionen klingen auch in Johannesburg so, wie sie klingen sollen.
Beethoven in Südafrika, und man hört es am Applaus des offensichtlich vollbesetzten Saales. Diese Reportage hat Jana Gent noch kurz vor der Corona-Pandemie gemacht, die ja dort auch etwas später ausgebrochen ist als bei uns. Wie ist die Corona-Situation im Augenblick? Wie hat es sich entwickelt?
Es hat wirklich schleppend angefangen, muss man sagen. Also später stimmt's. Ne? Wir hatten am 5. März die allererste Infektion. Das war ein Reisender, der in Italien Skifahren war. Der kam zurück und der war dann positiv. Und dann kam das so kleckerles weiter so hinterher, einer nach dem anderen. Seit Ende März gibt es dann den Lockdown. Also die südafrikanische Regierung hat extrem schnell und früh reagiert und wirklich alles dicht gemacht. Also man durfte wirklich nicht das Haus verlassen. Da war alles geschlossen sofort und alles lag brach, jeder Park und nichts ging mehr, jeder Strand sogar zum ersten Mal überhaupt, seit, glaube ich, die Besiedlung durch Menschen stattgefunden hat in Südafrika, sind die Strände geschlossen. Das hat sich dann aber wirklich so ein bisschen verzögert und das war auch das, was die südafrikanische Regierung machen wollte. Die wollte das Land halt einfach vorbereiten und die wollte die entsprechende Ausstattung organisieren in diesem Lockdown. Seit die den Lockdown ein wenig gelockert hat, seit man eben auch tagsüber wieder raus darf und seitdem man auch wieder sich Essen liefern lassen darf und so und auch wieder ein bisschen geschäftiges Treiben in den Innenstädten herrscht. Seitdem sind die Infektionen wirklich in die Höhe geschnellt und das ist seit 2 Wochen ungefähr ist das so, dass wir hier täglich mehr als 10.000 Infektionen haben. Also im Moment sind es schon fast 330.000 positiv getestete Südafrikaner, die Covid-19 haben. Und wir haben jetzt 4.669 Tote, das ist die aktuelle Zahl. Später am Abend wird es dann neue Zahlen geben, wahrscheinlich wird sich das ein wenig erhöhen, aber wir sind immer noch nicht am Peak. Also die Höchstzahlen, die werden hier wirklich erst für Mitte August bis Anfang September erwartet. Und davon sind wir also noch ein Stück entfernt. Das heißt, das wird weiter nach oben gehen.
Bei uns war die Sorge groß, dass die Krankenhäuser überlastet werden. Zum Glück kam es nicht dazu. Wie sieht es in Südafrika aus? In welchem Zustand sind die Krankenhäuser?
Also es gibt ganz unterschiedliche. Fakt ist, die südafrikanische Regierung hat tatsächlich ihre Hausaufgaben gemacht und die haben extrem die Krankenhäuser zusammengelegt. Die haben neue Betten aufgestellt, die haben Feldkrankenhäuser aufgestellt überall und die haben wirklich extrem viel Geld reingepusht, um eben auch Beatmungsgeräte zu organisieren. Und die verschiedenen Behörden, die sagen alle, wir sind gerüstet, wir werden keinen erkrankten Menschen abweisen. Aber es ist so, dass man wirklich merkt, die Krankenhäuser werden voller. Das ist tatsächlich so, dass die Betten jetzt so allmählich belegt werden. Aber es gibt noch Kapazitäten und die Menschen werden ja auch, und das muss man sagen, regelmäßig wieder gesund. Also die Sterblichkeitsrate ist in Südafrika verglichen mit vielen europäischen Ländern ja immer noch relativ gering. Und die Wissenschaftler sind sich nicht wirklich sicher, woran das liegt. Aber mehr als die Hälfte der Menschen, die infiziert sind, sind schon wieder gesundet. Sprich, die aktiven Krankheitsfälle, die verlaufen in aller Regel auch nicht so schlimm.
Sind da die Krankenhäuser kostenlos oder sind die Menschen alle krankenversichert? Wie funktioniert das?
Nein, es ist auch ein differenziertes Problem und auch die Thematik ist so, dass es private Krankenversicherungen gibt, die man teuer bezahlen muss. Die können sich aber wirklich nur auch die Wohlhabenderen oder die Mittelstands-Südafrikaner leisten. Die armen Südafrikaner haben keine Krankenversicherung und die dürfen in öffentliche Kliniken gehen. Da werden sie auch behandelt, aber eben nur wirklich basismäßig und die müssen viele, viele Stunden anstehen, bis sie dann mal dran sind. Und es gibt hier in Südafrika auch zum Beispiel das Konzept, den Train of Hope, den Zug, der zweimal im Jahr wirklich in die entlegenen Gebiete in Südafrika fährt, wo es auch überhaupt keine Krankenhäuser gibt und nicht mal Ärzte. Und in diesem Zug können dann Leute hingehen zum jeweiligen Bahnhof und sich dort behandeln lassen. Die haben wirklich die komplette Ausstattung. Also es gibt alles tatsächlich für die Leute ein bisschen einfacher erreichbarer, weil man sonst überhaupt keinen Zugang zu Ärzten hätte. Also das System ist da auch ziemlich geteilt. Aber jetzt in der Corona-Krise muss man sagen, ist es das allererste Mal überhaupt, dass der private und der öffentliche Gesundheitssektor zusammenarbeiten und gemeinsam die Betten zählen und gemeinsam auch Betten zur Verfügung stellen.
Also manches funktioniert tatsächlich ganz gut. Wie funktioniert das denn mit den Hygiene- und den Abstandsregeln, gerade in den Townships, wo die Leute ja sehr, sehr eng zusammenleben? Da kann man ja gar keinen Abstand halten. Wie geht denn das?
Ganz ehrlich, das funktioniert auch gar nicht. Also das wirklich von Anfang an, also von dem Lockdown, als er begann am 26. März bis jetzt. Inzwischen sind vielleicht ein paar mehr Gesichtsmasken dazugekommen, aber Abstand gibt es überhaupt nicht. Und das kann man den Menschen ja auch eigentlich nur teilweise vorwerfen, glaube ich, weil wenn man auf 8 Quadratmeter wohnt in einer Wellblechhütte, durch die der Wind pfeift und in der es kalt wird und man wohnt da aber auch mit 6 Leuten, dann muss man den Menschen wirklich nicht erzählen, sie sollten zu Hause bleiben und sich selbst isolieren. Das funktioniert nicht. Die gehen auf die Straßen und die müssen auch irgendwie Geld organisieren, die müssen was zu essen organisieren, damit sie was überhaupt auf den Tisch stellen und ihre Kinder ernähren können. Also da funktioniert es gar nicht, aber die klassische Folge ist halt auch, in den Townships breitet sich das Coronavirus einfach jetzt auch viel leichter und sehr viel stärker aus als in den besseren Wohnvierteln.
Dann gibt es noch ein Kuriosum im Lockdown in Südafrika, nämlich ein absolutes Alkoholverbot. Das hatten wir Gott sei Dank nicht. Warum ein Alkoholverbot?
Ja, das Südafrika ist auch das allereinzige Land der Welt, in dem es so etwas überhaupt gibt. Ja, das ist schon wirklich nicht schön, wenn man sich abends das Feierabendbierchen oder das Glas Wein gerade in einem Weinland wie Südafrika nicht gönnen kann. Das hat aber einen ernsten Hintergrund. Es ist so, dass die Südafrikaner statistisch gesehen 3-mal so viel Alkohol konsumieren wie die Deutschen. Und die trinken wirklich in rauen Mengen auch heftige Sachen. Also die trinken ihren Brandy und die trinken ganz viel Bier. Und zum einen reichen sie dann ihre Flaschen rum, wenn sie abends zusammensitzen und jeder hat die mal am Mund und das ist natürlich unter den Hygieneumständen absolut nicht vorstellbar. Und zum anderen aber ist die Schwelle zur Gewalt dann auch noch viel niedriger und dann werden Frauen verprügelt speziell. Also Frauen sind wirklich immer die schwerst Getroffenen in diesem Land. Dann gibt es wirklich extreme Verletzungen und dann werden die Menschen in Krankenhäuser eingeliefert. Man hat das sofort gemerkt, zwischendrin im Lockdown war nämlich vorübergehend mal wieder erlaubt, Alkohol zu kaufen und an dem Tag, als es wieder erlaubt war, waren abends die Krankenhäuser Krankenhäuser direkt wieder voll. Also da kamen die Verletzten rein, weil es dann auch Autounfälle gab, weil Menschen betrunken Auto gefahren sind und weil Menschen in Schlägereien verletzt wurden. Und das will die Regierung umgehen. Und deshalb sagt die, bitte dann für niemanden Alkohol, dann verbieten wir komplett den Verkauf. Und so können wir zumindest die Kapazitäten in den Krankenhäusern ein wenig frei halten.
Hatten Sie zu Hause noch einen kleinen Vorrat wenigstens?
Ich hab ein wenig tatsächlich auf Vorrat gekauft, weil mir schon sowas schwante. Ich habe ein paar Flaschen Wein zu Hause und noch irgendwie so ein Sixpack Bier im Kühlschrank.
Aber es hält auch nicht 3 Monate. Jana Gent, danke bis hierhin. Jetzt hören wir noch einmal, wie es dem kleinen Otis in Johannesburg ergeht. Er träumt nicht davon, Pilot zu werden, aber eine Zauberschau, die möchte er sehr gerne mal erleben.
Egal, ich bat meine Mutter um 20 Cent, damit ich mir die Zauberschau ansehen konnte. Jedes Mal, wenn ich sie um Geld bat, sagte sie, Otis, du glaubst wohl allen Ernstes, dass das Geld auf den Bäumen wächst. Darauf wollte ich immer erwidern, wenn ich das glaubte, dann würde ich wohl kaum um Geld bitten, oder? Aber natürlich hütete ich mich, das zu äußern, denn da hätte ich auch gleich sagen können, streich mir für mindestens ein Jahr das Taschengeld. Sie wollte mir wirklich das Geld für die Schau verweigern. Aber ich erinnerte sie daran, dass sie die 20 Cent nicht für mich übrig gehabt hatte, als in der Schule Steve McQueen in gesprengte Ketten gezeigt worden war. In den 11 Jahren, die ich auf dieser Erde weilte, hatten wir eine Art fiskalischer Abmachung getroffen. Ich durfte nur jedes zweite Mal um Geld bitten, wenn eine außerschulische Veranstaltung anstand. Ich bekam also die 20 Cent. Eine schmuddelige kleine Münze, vorn das Bild des alten Premierministers drauf, der im Parlament erstochen worden und nun tot und begraben war, die sie aus einer Ecke ihrer Geldbörse exhumierte. Ma gab sie mir mit der Bemerkung, dass wir für die Münze 2 Brote kaufen könnten. Aber das interessierte mich nicht. Bei uns zu Hause tauchte jeden Tag Brot auf und verschwand auch wieder. Die Zauberschau aber gab es nur einmal in 10 Jahren.
HR2 Kultur, der Tag auf Weltreise. Heute sind wir in Südafrika zu Gast. 10 Jahre ist es nun genau her, dass die erste Fußball-Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent ausgerichtet wurde. Die haben wir bis heute in guter Erinnerung. Eigentlich wäre das natürlich ein guter Grund für eine Jubiläumsfeier, aber auch das geht natürlich nicht wegen des Lockdown. Dennoch lohnt sich eine Bestandsaufnahme. Der Fußball ist bis heute in den Köpfen der Menschen geblieben. Jana Gent erinnert an die WM.
Sie ist noch wach. Die Erinnerung an 2010.
Everybody was united.
Alle waren vereint in Südafrika. Beim Gedanken an die Fußball-WM gerät Tendo richtig ins Schwärmen.
I do miss.
Ich vermisse das. Die Stimmung war so gut. Man konnte Fremde einfach umarmen und zusammen Fußball schauen.
Watching soccer together.
Auch Danny Jordaan, der Präsident des südafrikanischen Fußballverbandes SAFA, erinnert sich gern an die WM. Im Gespräch mit dem ARD-Hörfunkstudio Johannesburg zog er Bilanz. Das zaubert doch ein Lächeln ins Gesicht. Als am 15. Mai 2004 die Entscheidung fiel, das war 100 Jahre nach Gründung des Weltfußballverbands FIFA. 100 Jahre lang waren alle überzeugt gewesen, dass Afrika keine WM ausrichten könne. Das war ein schwieriger Weg, sehr, sehr schwierig. Und die Zweifel blieben, im Grunde bis zum Eröffnungsspiel. Südafrika hatte tatsächlich innerhalb kurzer Zeit neue Stadien, Flughäfen, Straßen und Hotels gebaut. Und die stehen auch heute noch. Von der WM damals profitiert auch Josef Zinnbauer, der deutsche Trainer der Orlando Pirates, einem Erstligisten der südafrikanischen Liga.
Also für mich ist gut, dass die Stadien hier geblieben sind. Die haben sie nicht geschlossen, denn die haben fantastische Stadien. Also man muss wirklich ein Kompliment aussprechen. Die Stadien hier sind top. Die Fans, glaube ich, haben verstanden auch, was Fußball ist. Also ich glaube, dass auch viele Fans sich mit dem Fußball beschäftigen. Dann feiern sie auch gut, also sie supporten gut. Und ich glaube auch, dass der Fußball eine gute Entwicklung nimmt.
Das Team von Josef Zinnbauer, die Orlando Pirates, steht jetzt in der Corona-Pause auf dem 4. Tabellenplatz. Und der südafrikanische Fußballverband hat seit 2010 in seine Junioren investiert. Bei den U17-Teams läuft's. Und die Frauennationalmannschaft, Banyana Banyana genannt, hat sich gut entwickelt. Ein Großteil der Infrastruktur, die für die WM damals geschaffen wurde, ruht aber wegen des Lockdowns. Und auch von Covid-19 abgesehen sind die Stadien nicht alle wirtschaftliche Selbstläufer. Das bemängelt Gladwin Kangale schon seit langem. Er ist für die Stadien zuständig. Vor allem die Verantwortlichen in den Stadien, die neu gebaut wurden, sagten, wow. Dann war 2010 vorbei und alles ging den Bach runter. Die machen keine Gewinne. Da passiert einfach gar nichts mehr. Das FNB-Stadion in Johannesburg ist das einzige, das keine Verluste schreibt. Es gibt Großveranstaltungen. Sogar Rugby wird dort gespielt. Konzerte und religiöse Treffen finden dort statt. Vor 10 Jahren war es Schauplatz des WM-Finales, nach einem Turnier, das Danny Jordan, der SAFA-Chef, auch heute noch als vollen Erfolg bezeichnet.
In the end, I think it was an extraordinary World Cup.
Am Ende, denke ich, war es eine außergewöhnliche WM. Es gab so viele besondere Momente. Als Nelson Mandela vor dem Finale in dem Caddy über das Spielfeld fuhr zum Beispiel, irgendwie war das doch auch seine WM. Dann die Macarapas, der Kopfschmuck unserer Fans und natürlich die Vuvuzelas, die manche Leute gar nicht mochten. Man kann sie wirklich lieben oder hassen, die Vuvuzelas. Aber die Erinnerung an ihren Klang, so wie ein Bienenschwarm, 2010 im Stadion von Kapstadt, die sind auf jeden Fall bis heute typisch für den Fußball in Südafrika.
Spanien wurde Weltmeister, Deutschland Dritter, Südafrika kam nicht über die Vorrunde hinaus, aber sie waren weltmeisterliche Gastgeber. Jana Gentz, Sie waren auch damals schon als Berichterstatterin im Land. Wie hat die WM das Land verändert, langfristig?
Also es ist schon so, dass die Leute da noch super gern dran zurückdenken. Und egal, mit wem man redet, die Leute, die kriegen da wirklich noch so ein Glitzern in den Augen, weil die Erinnerungen gut sind. Aber generell muss man schon sagen, die Stadien, die liegen, also bis auf wenige jetzt, in Kapstadt läuft ganz gut, aber das Einzige, das sich wirklich finanziell über Wasser hält und auch gut funktioniert, ist das große Finalstadion in Johannesburg. Selbst Durban, ja, dieses wunderschöne Stadion am Indischen Ozean mit diesem tollen Bogen drüber, dieses Moses Mabhida-Stadion, in dem man auch noch Bungee springen kann heutzutage. Selbst das schreibt Verluste und das ist schon verrückt, dass das dann einfach diese negativen Nachwehen hat. Aber die Leute waren damals wirklich auch richtig vereint, die Menschenmassen, da erinnere ich mich wirklich selber auch gerne dran, die waren einfach in Feierstimmung und egal, ob die schwarz oder weiß waren, die haben sich alle umarmt und die haben die Atmosphäre so richtig aufgesogen und das ist auch heute so, wenn man mit den Menschen darüber redet. Aber es ist nicht mehr so, als würden die jetzt selber pausenlos über die Fußball-WM 2010 reden, also das tun sie dann ehrlicherweise auch nicht mehr.
Nelson Mandela wurde damals durch das Stadion gefahren, der Nationalheld, der 20 Jahre im Gefängnis saß und der erste schwarze Präsident wurde. Er konnte die Weltmeisterschaft noch erleben. Das war so ein Gänsehautmoment. Was würde er heute über sein Land denken?
Ach, das ist schwer zu sagen, ne? Weil man in dem Kopf nicht drinsteckt und der war ein sehr differenzierter und wirklich ein sehr, sehr, sehr vielschichtig denkender Mensch, sehr klar analytisch. Aber ich glaube, er würde es auch gemischt sehen. Also er würde bestimmt froh darüber sein, welchen Stellenwert Südafrika auf dem Kontinent inzwischen hat, weil es eben die führende Nation und das am meisten entwickelte Land auf dem ganzen Kontinent ist. Das fände er bestimmt schön und dass es eben auch schon der ein oder andere geschafft hat, in die Mittelschicht vorzudringen und so das Land einfach ein bisschen anders auch zu lenken. Aber er fände wahrscheinlich auch eklatant schlimm und schlecht, was in Sachen Korruption passiert in Südafrika. Denn das darf man und kann man unmöglich kleinreden. Seine Regierungspartei, der ANC, also wahrscheinlich würde er sogar diese Partei auch selbst kritisieren, weil die durchzogen ist, dann auch noch von korrupten Politikern von kommunaler Ebene bis hin in die Ministerriege. Gerade der Mail and Guardian, das ist eine Wochenzeitschrift hier in Südafrika, die kommt immer freitags raus und gerade heute ist ihr Titel die Untätigkeit des ANC und da geht es darum, dass sie einfach dann Menschen, die erwiesenermaßen korrupt sind, immer noch nicht ausgetauscht hat in ihren Positionen. Also ich glaube, das würde auch Nelson Mandela immer noch kritisieren und das, was ihm immer am Herzen lag, dass die Armut bekämpft wird und dass wirklich alle Menschen mit ähnlichen Möglichkeiten zumindest mal starten können, das hat sich ja auch heute, 25 Jahre nach der Demokratie, einfach noch nicht geändert.
Immerhin gibt es eine Frauenquote im Kabinett, da habe ich ja gestaunt, erstmal moderner als in Deutschland.
Das ist so, ja, mehr als also die Hälfte des Kabinetts ist definitiv weiblich. Das ist wirklich fortschrittlicher und man muss sich natürlich dann trotzdem fragen, wie relevant sind die Ministerposten und was können die alle machen, aber es auf jeden Fall hat das einen Vorzeigeeffekt, den der jetzige Präsident Cyril Ramaphosa auch definitiv als Signal senden wollte, weil eben Frauenfeindlichkeit in Südafrika leider dann doch in vielen Gesellschaftsbereichen vorkommt und weil es immer noch in den wirklich afrikanischen Gesellschaftsstrukturen eine patriarchalische Gesellschaft ist. Er wollte damit auch klar senden. Moment her, Frauen sind genauso kompetent und Frauen können das genauso wie Männer. Und deshalb hat er auch die Hälfte des Kabinetts weiblich besetzt.
Sie würden aber sagen, die Demokratie ist stabil in Südafrika?
Ja, das würde ich definitiv sagen. Also doch, das ist sie. Die Demokratie ist immer noch sehr jung. Das muss man schon sagen. Ein Vierteljahrhundert, das ist wirklich noch nicht viel. Ne? Die ist quasi eine junge Erwachsene. Aber das entwickelt sich. Ne? Es gibt immer noch keine starke Opposition aus meiner Sicht. Das heißt, die Regierungspartei ANC, die ist ja jetzt auch die ganze Zeit, seit es die ersten freien Wahlen 1994 gab, ist die schon an der Macht und in der Verantwortung. Die Opposition hat sich immer noch nicht so herauskristallisiert, dass die Parteien ihre klaren Linien und klaren Botschaften voranbringen würden. Es gibt zwar eine linkspopulistische Partei und es gibt Rechtspopulisten, also die gibt es an diesem Horizont, aber in der Mitte gibt es da eben wenig, das wirklich mit klaren Konzepten aufwarten könnte. Und ich glaube, da hat die Demokratie dann doch noch eine Entwicklung vor sich.
Und bei so einer Frage ist natürlich auch die entscheidende Frage, welche Maßstäbe man anlegt. Also darf man da deutsche, europäische Maßstäbe anlegen oder müsste man das Land nicht mit anderen afrikanischen Staaten im südlichen Afrika vergleichen?
Ja, das kann man natürlich dann immer vorwerfen, aber Südafrika möchte ja durchaus auch mitspielen und Südafrika hat ja selber den Anspruch, dass es sich auf der Weltbühne präsentiert und dass es da genauso ernst genommen werden möchte. Also sprich, das kommt von hier und an diesen Maßstäben muss sich dann das Land, glaube ich, auch durchaus selbst messen.
Leistet Südafrika denn Entwicklungshilfe für die armen Nachbarländer zum Beispiel?
Ja, das tut es. Also es gibt die Afrikanische Union, die ist ja nach dem Vorbild der Europäischen Union im Grunde genauso strukturiert. Die haben auch ihren Topf und die haben auch so eine Art Geberländer, das ist dann anders benannt. Aber sprich, die Länder, die viel erwirtschaften und ein großes und ein hohes Bruttoinlandsprodukt haben, die geben auch was ab, damit das dann in Strukturförderungen in andere Länder dann eingebracht werden kann. Aber das sind natürlich ganz andere Beträge als die, die wir in der EU haben. Und das heißt, das verändert die Realität jetzt in Ländern wie zum Beispiel Malawi oder Sambia, also in solchen Ländern jetzt nicht maßgeblich.
Jana Gent, wir reden gleich weiter, kommen jetzt aber erstmal mal zurück zu dem kleinen Otis. Die Kurzgeschichte aus dem Buch Jitsu Jitsu, Stories aus einem neuen Südafrika. Otis träumt von der Eintrittskarte für die Zauberschau und dieser kleine Traum wird wahr.
Der Zauberer nahm eine Keksdose und zeigte auf ein Mädchen zwei Reihen vor mir. Sie zeigte auf sich, um sicher zu sein, dass sie gemeint war. Der Zauberer fragte, »Was siehst du in dieser Büchse?« Sie schaute hinein, sah dann den Zauberer an. »Steine?« antwortete sie, als wäre sie sich nicht ganz sicher. Und wer wollte ihr daraus einen Vorwurf machen? Sie hatte es immerhin mit einem Zaubermann zu tun. »Zeig sie ihnen, sag's ihnen!« Er gab ihr die Büchse mit den Steinen. »Schüttle sie!« Sie zeigte sie uns, sagte es uns und schüttelte die Dose. Was hatte der Typ vor? »Pass auf«, sagte er. Er stellte die Büchse mit den Steinen auf einen Tisch, und sobald er sich abgewandt hatte, deckten seine Freunde ein Tuch darüber. Doch kaum hatten sie das getan, schrie er sie an, »Kümmert euch um euren eigenen Kram! Wer hat euch dazu aufgefordert?« und verlangte, dass sie ihr dämliches Tuch von seiner Büchse mit den Steinen nähmen. Nur dass da jetzt eine Dose mit Süßigkeiten stand. Pfefferminzdrops, Toffees, Nougat, Kokosnuss. Und all das schenkte er dem Mädchen, das nicht einmal Belinda Brown war. Dieses Kunststück wiederholte er mit einer Büchse voll Schlamm, die er in einen Schokoladenkuchen verwandelte. Den überreichte er dann Mrs. Peterson, einer der Lehrerinnen für die erste Klasse. Als ich an jenem Nachmittag nach Hause ging, grübelte ich darüber nach, warum er nicht einfach für uns alle Dosen voller Süßigkeiten und Schokoladenkuchen herbeigezaubert hatte. Wir hatten doch wahrlich mehr als genug Steine und Schlamm auf dem Schulgelände, die nur darauf warteten, in Leckereien verwandelt zu werden.
Das sind Kindheitsträume in Südafrika. Und im November wurde noch ein ganz anderer Traum zur Wirklichkeit. Südafrika gewann die Rugby-Weltmeisterschaft. Und das war geradezu ein Traum von nationaler Bedeutung. Und das hat auch seine Gründe.
Südafrika steht Kopf. Es gab den einen oder anderen Autokorso und das Lachen weicht nicht von den Gesichtern. Beim Public Viewing in Johannesburg war kein Halten mehr, als das Spiel zu Ende ging. Und in einem Einkaufszentrum bei Kapstadt, wo die zusammengeschaut hatten, die zu Hause keinen eigenen Fernseher haben, da kochte der Stolz auf typisch südafrikanische Weise über. Die Menschen, ganz egal in welcher Stadt sie leben, sind aus dem Häuschen.
Amazing, amazing.
Das ist toll, einfach nur großartig.
Did amazing.
Wir dachten, sie packen es nicht, haben sie aber und jetzt sind wir stolz auf sie. Super Disziplin, jetzt sind wir glücklich wegen dieser Jungs. Wir sind so aufgeregt, die Nation hat das gebraucht, wir haben es geschafft. Gut gemacht, Sia und die Jungs. Sia, das ist der Kapitän der Springboks, wie die Nationalmannschaft heißt. Wir hätten doch nie gedacht, dass ein schwarzer Kapitän vor den Augen der Welt den Pokal in die Höhe heben würde. Und Sia Kolisi selbst hat nach dem Titelgewinn noch aus der Kabine heraus den Südafrikanern gedankt. Das können wir schaffen, wenn wir ein Team sind, wenn wir ein Ziel und einen Traum haben und dafür kämpfen. Danke. Deshalb sind in Kapstadt auch direkt ein paar Leute auf den Hausberg Lion's Head gestiegen und haben dort eine Art Hymne für Sia Kolisi gesungen. Kolisi ist göttlich, sangen sie. Die Realität ist, die Wirtschaft in Südafrika ist ziemlich wackelig. Von der Ratingagentur Moody's hat das Land gerade ein klares Warnsignal bekommen. Der Ausblick ist negativ. Und nun ist eingetreten, was zu Beginn der Rugby-WM vor 6 Wochen niemand geglaubt hatte. Wir haben es geschafft. Moody's hat uns gerade schlechte Nachrichten überbracht, aber heute lachen wir. So leben wir hier in Südafrika. Es wird nie langweilig. Heute feiern wir das. Das ist ein Meilenstein. Auch die Mannschaft ist eine Art Vorzeigeteam in Südafrika. Denn sie hat Spieler, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Schwarz und weiß, aus wohlhabenden und aus armen Familien. Das ist in keinem anderen Sport in Südafrika so und deshalb ist Rugby auch mehr als Sport. Rugby ist eines der Dinge, die dieses Land vereinen können. Alle Rassen und Hintergründe. Es zeigt doch, dass wir als Land zusammenstehen. Es bringt das Land zusammen. Schwarz, weiß. Wir sind doch eine Nation. Es ist der beste Sport im Land. Schau dich doch um. Jeder ist hier. Gut gemacht, Bocke. Der historische WM-Titel 1995, der Sieg im Finale 2007 und jetzt der dritte Titel für die Springboks. Auch er ist für ein Land mit vielen Problemen eine richtige Wohltat und Motivation. Wir sind so stolz auf unsere Bocky. Wir machen so viel durch in diesem Land. Es ist so schön, etwas Positives zu haben. So schön, einen Hoffnungsstrahl zu sehen. Ich glaube, das ist etwas, das kein Südafrikaner, egal woher er kommt, ob er jung oder alt ist, jemals vergessen wird. Nicht einmal die Papageien in Südafrika geben Ruhe. Natürlich war es ein Rugby-Fan, der seinem Graupapageien beigebracht hat zu singen. Hier kommen die Bockies. Und deshalb ist es richtig schön, wenn die ganze Nation feiert, dass ihre Springboks Rugby-Weltmeister sind.
Diese Gesänge klingen gar nicht anders als die der Eintracht-Fans in Frankfurt. In Rugby also funktioniert die multikulturelle Gesellschaft von Südafrika. Jana Gent in Johannesburg, auch das ist natürlich alles nicht möglich im Shutdown. Was machen denn die verehrten Rugby-Spieler jetzt gerade?
Ja, die haben, glaube ich, eine ganze Weile nur zu Hause ihre Gewichte stemmen können und versuchen können, das zu trainieren. Gerade heute hat der Rugby-Verband in Südafrika aber mitgeteilt, dass ab Montag zumindest 8 Teams wieder trainieren dürfen, kontaktlos. Also sprich, die machen dann Techniktraining, Lauftraining, Fitnesstraining, Krafttraining. Also noch nicht das, was Rugby eigentlich ausmacht, was aber eben dazugehört. Aber sprich, die dürfen dann wieder trainieren. Die träumen davon, dass sie dann in Südafrika ein nationales Turnier und einen Wettbewerb hier dann irgendwann mal wieder stattfinden lassen können. Aber wann, das steht noch in den Sternen. Aber zumindest wollen die das Training mal wieder anlaufen lassen. So hat es ja in Deutschland mit dem Fußball auch irgendwann begonnen. Also die Hoffnung stirbt zuletzt.
Es gibt keine Geisterspiele wie bei uns, aber die Solidarität wird groß geschrieben. Auch die Rugby-Spieler engagieren sich.
Oh, das machen die tatsächlich und das machen ja wirklich, ich meine, einzelne Leute, das machen Nachbarn, das machen Sänger, das machen Musiker, das machen irgendwie ganz normale Schulen, also jeder kommt da aus den Pötten und wer teilen kann, das ist wirklich eine große, große Eigenschaft der Südafrikaner, der teilt auch und gibt wirklich was ab. Und die Rugby-Spieler, die haben eine Aktion gemacht, die haben ja das Finale gewonnen mit 32-12 damals gegen England im November und die haben jetzt so virtuelle Tickets verkauft, die hatten Losnummern, also natürlich Tickets für für kein Spiel, weil keines stattfinden kann. Also dann lose. Und die Tickets, die wurden dann verlost. Also die Auslosung läuft jetzt gerade im Juli. Jeden Tag gibt es eine Auslosung und da werden die Losnummern dann mitgeteilt. Und jeder Rugby-Spieler, der bei der WM dabei war im Nationalteam, hat ein Utensil aus seiner Tasche da zur Verfügung gestellt. Also da kriegt man irgendwie vom einen das Shirt, das er im Finale getragen hat, vom anderen den Ball, den er im Viertelfinale hatte. Also so verschiedene Geschichten, die da im Rugby zu tun haben. Und die kann man dann jetzt gewinnen, dadurch, dass man das gemacht hat. Aber das Geld, das die zusammengekriegt haben, mit jedem einzelnen Los, das 32 Rand 12 gekostet hat, so wie der Finalstand war am Ende, das wird alles ausgegeben für Lebensmittelverteilung. Also die organisieren dann Essen und das wird wiederum auch an bedürftige Menschen verteilt. Eine ziemlich tolle Aktion.
Eine ganz wichtige Einnahmequelle ist natürlich der Tourismus in Südafrika. Der liegt genauso brach wie fast überall auf der Welt. Welche Folgen kann man jetzt schon absehen?
Also es fängt natürlich an, der Tourismus, wenn man das jetzt vom Bruttoinlandsprodukt so abhängig macht, wenn man das einordnet, sind das nur 3% des Bruttoinlandsprodukts, aber da hängen einfach 700.000 Arbeitsplätze dran. Und man merkt jetzt auch schon, dass so Lodges und Gästehäuser, also Gästehäuser und Hotels, dass die schon stöhnen und ächzen, dass Ranger in Nationalparks sich schon auch fragen, ob ihr Gehalt nächsten Monat noch bezahlt werden kann. Also es ist tatsächlich eine ziemlich angespannte Situation. Die Tourismusministerin hat hier offiziell gesagt, sie rechnet damit, dass erst nächstes Jahr im Frühjahr, also im deutschen Frühjahr, der Tourismus wieder aufgenommen werden kann und internationale Touristen hier reinkommen können, um auf Safari zu gehen. Das ist eine Horrorvorstellung, glaube ich, für viele Leute, die im touristischen Bereich arbeiten. Und ich glaube, dass ganz viele das überhaupt nicht überleben werden. Also viele Lodges und Gästehäuser werden bis dahin wahrscheinlich zugemacht haben, weil die Hauptsaison, die jetzt ja zum Jahreswechsel, wenn dann hier Hochsommer sein wird, stattfindet, wenn die ausfällt, dann fällt da enorm viel Geld weg.
Zurzeit gibt es eh kaum Flüge und wenn, dann müsste man in Quarantäne für 2 Wochen. Es macht also gar keinen Sinn. Welche Folge hat das für Sie persönlich eigentlich?
Naja, das bedeutet, dass mein Arbeiten bedingt Spaß macht, wenn ich das mal so sagen und so formulieren darf. Ich mache extrem viel über Videokonferenzen. Und früher war es halt so, dass ich in Johannesburg eine ausgeprägte Reisetätigkeit habe. Ich berichte hier über 14 Länder und ich muss in die dann natürlich auch reisen, um meine Recherchen zu machen, um mit Menschen zu reden und vor Ort mich umzuschauen. Das geht nicht. Die Grenzen sind dicht. Ich darf hier zwar mit meiner Ausnahmegenehmigung innerhalb Südafrikas reisen, also ich darf hier von Provinz zu Provinz, was die Normalsterblichen nicht dürfen. Das ist schon mal ein Bonus, aber ich merke einfach auch, die Menschen wollen gar nicht mehr mit mir in echt reden. Also ich, am Anfang des Lockdowns, da bin ich noch rumgefahren in die Townships, da habe ich noch mein Mikrofon auch mit Plastiktüte drum und ich hatte schon einen Mund-Nasen-Schutz. Da habe ich noch die Leute angesprochen und die haben noch gesagt, also haben mir noch erzählt, wie sie sich fühlen und wie für sie der Alltag ist. Jetzt fahre ich durch die Townships und eigentlich nur noch, um mich umzuschauen und um Eindrücke selber zu sammeln. Denn wenn ich jetzt die Leute anspreche, dann haben die Angst, dass ich ihnen Corona bringe. Und die wollen gar nicht mehr mit mir reden. Und auch Experten sagen mir das, die wollen eine Videokonferenz, die wollen gar nicht mehr, dass ich zu ihnen ins Büro komme. Und das macht weniger Spaß, als es das mal getan hat.
Herzlichen Dank, Jana Gent, für diesen wunderbaren Einblick in dieses faszinierende Land. Letzte Frage, können Sie Panzula tanzen?
Nein, ich weiß, was es ist und ich habe es schon oft gesehen. Das ist so Lebensfreude pur, ja, raus mit der Aktion, aber ich kann es nicht.
Ist es nicht peinlich nach so vielen Jahren? Werden Sie ausgelacht?
Nein, also das Gute ist, dass die Südafrikaner einen wirklich selten auslachen. Die lächeln dann nett und wohlwollend, wenn ich versuche, mich da irgendwie wackelnd durch die Gegend zu bewegen. Aber ich glaube, die wissen genau, dass man das als Deutsche nicht drauf hat.
Jana Gent in Johannesburg, herzlichen Dank. Dann wollen wir diesen Tanz zum Schluss noch einmal wirken lassen. Die Kollegin Leonie Nalsch hat mal mitgemacht.
Die unbändige Energie springt sofort auf mich über, als die Panzulas anfangen zu tanzen. Wosa, na los, kommt schon, feuert Wusim Doi seine Mittänzer an, während ihre Turnschuhe in atemberaubender Geschwindigkeit über den Asphalt flitzen. Es ist kein Zufall, dass dieser Tanz wie ein Lebenselixier in schweren Zeiten wirkt.
Panzulas, it's a lifestyle.
Panzula ist ein Lifestyle, erklärt Wusi schweißgebadet, entstanden während der Apartheid. Extrem schnelle Bewegungen und schnelles Denken sind seit jeher unsere Markenzeichen. Es geht darum, unter den widrigen Umständen im Township zu überleben. Schritte, Pfiffe und Gesten erzählen vom Alltag, mit Biss und Humor. Auch das liebe ich an diesem Tanz, das Augenzwinkern. trotz der schwierigen Lebensverhältnisse, aus denen dieser Tanz übrigens einen Ausweg bieten kann. Als Kind habe ich mit meinen vier Brüdern und meiner Mutter in einer kleinen Hütte gewohnt. Aber mittlerweile konnte ich für meine Familie ein richtiges Haus bauen. Damit ist ein Traum wahr geworden. Wussi ist heute ein bekannter Choreograf, tourt durch die Welt, ohne dabei seine Herkunft zu vergessen. Er bildet junge Talente aus und bietet ihnen große Bühnen, wie kürzlich in Johannesburg. Hier habe ich die Panzulas zuletzt gesehen, mich mit ihnen gefreut und ihre Energie eingesogen. Ein echter Glücksmoment.
Und mit diesem Glücksmoment wollen wir jetzt auch ins Wochenende gehen. Herzlichen Dank nochmal an Jana Gent in Johannesburg. Karen Fuhrmann hat diese Weltreise liebevoll zusammengestellt. Die Produktion hatte Dorothea Schuler. Ich bin Uwe Berndt und ich empfehle die nächste Station unserer Weltreise. Am Montag geht es dann nach Israel. Schönes Wochenende.